Es gab übrigens eine schöne Untersuchung, aber die Zahlen wollte ich unbedingt hier noch lassen. Es gab mal so ein Hochrechnen, wie viele plötzliche Herztodesfälle pro Jahr im Kontext Sport in Europa auftreten. Und das sind bei Frauen 98 pro Jahr und bei Männern 1350 pro Jahr.
Laufen ist gesund. Das steht außer Zweifel. Es ist unter anderem gut fürs Immunsystem, den Blutdruck, den Geist und die kardiovaskuläre Gesundheit. Aber dann gibt's da ja irgendwie noch die andere Seite der Medaille. Und zwar die gesundheitlichen Probleme, allen voran am Herzen, die beim Sport auftreten. Der plötzliche Herztod bei AusdauersportlerInnen ist hier nur der extremste Fall, von dem die meisten schon gehört haben. Davon betroffen sind vor allem Männer. Wann und vor allem für wen kann Laufen also gefährlich werden? Genau darum geht es in dieser Folge mit Sportmedizinerin Professor Dr. Dr. Christine Joisten von der Sporthochschule Köln. Sie sagt ganz klar, mehr FreizeitsportlerInnen sollten zur sportmedizinischen Vorsorgeuntersuchung gehen. Und zwar nicht erst ab dem 35. Lebensjahr. Christine erläutert, welche Herzerkrankungen bei LäuferInnen durch so einen Check-up frühzeitig entdeckt werden können. Außerdem, auf welche Symptome jede und jeder von uns im Alltag achten sollte und warum fatale Herzleiden beim Sport häufiger bei Männern vorkommen. Was wir dagegen tun können, erfahrt ihr natürlich auch. Hier spricht Elliot von Achilles Running. Wir hören uns gleich und damit viel Spaß mit der Folge. Hi Christine, freut mich, dass du wieder hier bei uns zu Gast bist. Auf ein neues, haben wir gerade eben schon gesagt. Wie geht's dir?
Hallo Elliot. Also mir geht's jetzt gerade sehr, sehr gut, weil wir wieder zusammen am Start sind.
Ja, mir geht es auch sehr gut, weil wir heute wieder zusammengekommen sind, jetzt in Folge. Es wird noch Tradition, was mich sehr freut, weil wir immer spannende Themen am Start haben. Aber ja, toll, dass es nochmal geklappt hat. Wie ist das Wetter bei euch gerade? Wir haben jetzt hier noch einen der letzten sonnigen Herbsttage erwischt. Da freue ich mich ganz besonders. Wie ist es bei euch in Köln?
Ach, traumhaft gerade. Also ehrlich gesagt wäre ich jetzt... Also das ist das Einzige, was ich wirklich sagen muss. Das ist die einzige Konkurrenz zu dir, dass das Wetter gerade schön ist. Und man vielleicht die letzten Vitamin-D-Spuren vielleicht nochmal auf der Haut hätte oder über die Haut hätte. Aber genau, das ist... aber es soll ja die ganze Woche so bleiben. Also werde ich morgen noch mal ein bisschen genießen.
Ja, ich war tatsächlich heute auch extra laufen, damit ich mir da ein bisschen Sonnenschein in der Mittagspause abgreifen kann. Das hat gut getan.
Sehr schön.
Ja. Hoffe, es wird uns noch ein bisschen erhalten bleiben. Aber Herbst ist trotzdem Herbst. Muss man durch, auch wenn es regnet. Auch besonders unsere LäuferInnen da draußen werden trotzdem laufen gehen. Das weiß ich ganz genau. Egal bei welchem Wetter.
Zum Glück, Gott sei Dank. Ist ja, man hat ja nur die falsche Kleidung und nicht das falsche Wetter.
Genau, der beste Spruch, aber er stimmt halt auch einfach. Ja, heute haben wir ja mal ein bisschen, ja, nicht anderes Thema, aber durchaus eine andere Perspektive vielleicht auf das Thema. Normalerweise würde ich sagen, predigen wir im Podcast ja immer, wie gesund Sport ist. Und das stimmt ja auch, das ist ja auch so. Aber heute sprechen wir ja trotzdem auch über die Gefahren, ne? Warum passt das trotzdem zusammen? Beziehungsweise warum liegt dir vielleicht das Thema als Sportmedizinerin am Herzen?
Also es gibt einen recht aktuellen Anlass, weil wir die Leitlinie, wie so sportmedizinische Vorsorgeuntersuchungen in der allgemeinen Bevölkerung zusammengesetzt sein sollten, neu gemacht haben. Da sprechen wir von so einer S2K-Leitlinie. Das heißt, es ist die Evidenz angeguckt worden. Und K heißt dann immer noch mal im Konsens mit anderen Fachgesellschaften, wer eben welche Untersuchungen empfiehlt. Also wird körperliche Untersuchung und Anamnese ist klar, ne? Also Krankengeschichte. Aber muss zum Beispiel ein Ruhe-EKG gemacht werden? Welche Belastungsuntersuchungen müssen gemacht werden und solche Dinge? Weil tatsächlich, wenn jemand neu oder wieder mit dem Sport anfängt, schon auch garantiert werden muss, dass er vom Bewegungsapparat, aber auch vor allen Dingen vom Herz-Kreislauf-System das tatsächlich auch, ich sag mal, aushält, höhere Intensitäten bewältigen zu können. Ja.
Also heißt das, Sport ist nicht immer gesund? Oder wie kann man
Oh, schwierige Frage. Man merkt schon an meinem Rumhampeln hier. Also vom Grundprinzip ist körperliche Aktivität und Sport eigentlich immer gesund, wenn man sie anpasst an den jeweiligen Zustand. Das heißt also, wir jetzt habt ihr als HaupthörerInnen, ja, die LäuferInnen, ne? Und da ist es nochmal eine etwas andere Herangehensweise von Vorsorgeuntersuchungen, weil die meisten sind im Athletenbereich gemacht worden. Aber es gibt natürlich auch viele Menschen, die keinen Sport machen, die aber auch vielleicht nicht wissen, dass sie chronische Erkrankungen haben. Und die müssen auch gar nicht erst 50, 60 Jahre alt werden, um diese chronischen Erkrankungen zu haben, sondern eventuell eben doch durch Blutungsstörungen am Herzen oder sowas, die sie vorher gar nicht so mitbekommen haben, weil sie sich vielleicht nicht belasten. Mhm. Und dann kann natürlich weniger der Sport als solches, sondern das, was mit dem Sport vermittelt wird, nämlich die höhere Intensität, der höhere Bedarf eines Herzens an Sauerstoff und an Blut, was eben klar sein muss, dass man dann auch eine gute Durchblutung haben sollte und muss, dass das eben vorher nicht bekannt ist und nicht gewährleistet ist. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, wenn man wieder einsteigt in den Sport oder neu einsteigt in den Sport, in die Bewegung, dass man dann einmal doch so eine Vorsorgeuntersuchung macht.
Ja. Ja, ganz wichtig. Da werden wir ja auf jeden Fall im Laufe des Gesprächs auch noch tiefer eingehen, warum das wichtig ist, was da vielleicht auch abgecheckt wird überhaupt. Weil ich gehe davon aus, dass vielleicht die meisten das noch nicht gemacht haben. Ich nehme mal an, das ist nicht so verbreitet in der Bevölkerung. Deswegen gibt es euren Leitfaden ja vielleicht auch, eure Leitlinie, um da vielleicht ein bisschen Awareness zu schaffen. Vielleicht können wir da erstmal so generell die sportmedizinischen Empfehlungen uns angucken, bezüglich Bewegung, bezüglich Sportumfängen, die so ja allgemeingültig sind, falls sie pauschalisiert werden können, ne? Aber Empfehlungen sind ja meistens allgemein. Was gibt's denn da so für Leitlinien oder Empfehlungen da draußen?
Also da draußen ist gut, auch da drin. Die Weltgesundheitsorganisation hat 2020 eigentlich nach oben hin alles angepasst. Also jahrelang hat man immer gesagt, man soll an mindestens 5 Tagen in der Woche 30 Minuten moderat Sport treiben, also ein bisschen ins Schwitzen kommen, ein bisschen außer Puste kommen. Und 25 Minuten an 3 Tagen in der Woche, also 75 Minuten, wenn man es intensiver betreibt, also doll in Schwitzen kommen, doll außer Puste kommen. Und 2020 wurde das eben so ein bisschen differenzierter auch nochmal dargestellt und auch gesteigert. Das heißt also, als Ziel hat man jetzt an mindestens 5 Tagen in der Woche 30 bis 60 Minuten, also 150 bis 150 Minuten pro Woche, bis 300 Minuten pro Woche, die erreicht werden sollen, moderat. Oder alternativ 75 bis 150 Minuten intensiv. Plus nochmal, wenn man älter ist, eben eventuell solche Balanceübungen, Gleichgewichtsübungen, also im Grunde genommen Funktionsgymnastik. Dann wird auch noch Krafttraining explizit nochmal dazu empfohlen. Also das wird auch 2-3 Mal in der Woche empfohlen, eben auch hier so ein bisschen angepasst an den jeweiligen Zustand. Und was explizit gesagt wird, ist sowohl unten wie auch oben, also am Ende der Fahnenstange mindestens 300 Minuten und wenn möglich mehr. Oder dass, wenn man einsteigt, eben das sitzende Tätigkeit durchbrochen werden muss und ersetzt werden sollte, immer erstmal durch Alltagsaktivitäten. Das heißt also, man hat eigentlich den Kanon etwas aufgefächert und gesagt, das Ziel sind diese 150 bis 300 oder 75 bis 150 Minuten in der Woche. Plus nochmal Krafttraining oder eben auch Gleichgewichtsübungen. Aber es ist schon mal wichtig, dass man überhaupt anfängt und nach oben hin ist eigentlich keine Grenze mehr gesetzt.
Mhm. Ja, weißt du, ob das irgendeinen Grund hatte, dass es nach oben geregelt wurde? Also dass da tatsächlich die Umfänge erhöht wurden in der Empfehlung?
Ich habe eine Spekulation dahinter. Im Grunde genommen ist es ja so, wir wissen, dass Bewegung gesund ist. Also das ist ja der Grundtenor, auch wenn wir nachher nochmal drüber reden werden, was vielleicht das Ganze so ein bisschen risikohafter macht. Aber vom Grundprinzip her ist es so, dass wir uns vielleicht, und das ist meine Überlegung für dieses nach oben hin öffnen, ja, wir uns früher ja auch noch mal mehr im Alltag bewegt haben. Und das ist ja zunehmend weniger geworden in den letzten Jahrzehnten. Und möglicherweise hat man einfach gesagt, okay, umso wichtiger, dass eben nicht bei 5-mal in der Woche 30 Minuten moderat Schluss ist, sondern eben, dass man weiß, okay, ihr solltet eher 5-mal in der Woche 60 Minuten oder 30 bis 60 erreichen, um dem Ganzen vielleicht noch mal mehr Bedeutung zu geben. Und deswegen vielleicht auch die Anpassung bei intensiv analog. Nur erfahrungsgemäß ist es so, dass die Menschen, die Intensivsport machen, sowieso eher die sportlich Aktiveren sind. Also kaum jemand steigt in den Sport mit intensiver Sporttätigkeit ein, sondern die meisten machen das ja dann doch über moderaten Ausdauersport.
Ja, und denkst du, dass es sinnvoll ist, dass es nach oben hin keinen Deckel gibt? Also glaubst du, das kommt irgendwann vielleicht auch oder siehst du das dann eher nicht so?
Also ich finde es gut, dass betont wird, dass es keinen Deckel gibt, weil wir eigentlich von unserer Bauart her, das haben wir ja immer wieder in unseren Gesprächen auch gehabt, eigentlich sind wir ja Bewegungstierchen, sage ich mal. Ne? Wir wollen uns bewegen, wir haben eigentlich überlebt, weil wir uns bewegt haben. Oder eben auch die Energie vielleicht dann gespart haben, wenn wir es nicht so brauchten. Aber wir sind von unserer Bauart nicht gemacht worden für Waschmaschinen, Spülmaschinen und Rolltreppen. Und von daher, oder Autofahren. Also von daher finde ich das schon gut, dass da nach oben hin das auch deutlich gemacht wird, wie wichtig das eigentlich für unsere Gesundheit ist. Das heißt aber eben nicht, das ist ja einfach eine andere Perspektive, nochmal zu gucken, wann wird denn Sport gefährlich oder für wen wird es vielleicht risikobehafteter.
Ja, verstehe. Okay, das ist ja schon mal eine gute Ansage, dass prinzipiell wir schon dazu in der Lage sind, endlos viel Sport, nenne ich es jetzt mal, natürlich mit großen Fragezeichen, aber ja, zu machen, dass es da kein zu viel gibt bei gesunden Menschen.
Ja, wenn ich das vielleicht noch ergänzen habe, es gibt, ohne dass ich jetzt sagen kann, wo die wirklich herkommen, die Zahlen, aber es gibt ja immer wieder solche Aussagen, dass die Steinzeitmenschen oder die frühen Menschen 20 bis 40 Kilometer am Tag gelaufen sind. Und das, also, ich meine, das schafft der eine heute in Metern sozusagen, ja, nur. Also von daher sieht das, wofür unser Körper gemacht ist. Was man natürlich dazu sagen muss, ist, dass die natürlich gar nicht so eine lange Lebenserwartung hatten wie wir heute. Aber ja, das liegt natürlich vielfach an ganz anderen Dingen nochmal, um den Kritikern dahinter nochmal vorzubeugen. An hygienischen Maßnahmen, die wir heute haben, dass wir nicht mehr so schnell an Infektionskrankheiten sterben müssen, weil wir Antibiotika haben, dass wir ganz andere Möglichkeiten haben, die medizinische Versorgung ist viel, viel besser geworden. Also das liegt, also theoretisch könnten wir uns auch länger noch bewegen in höherem Lebensalter.
Ja, okay. Na gut, also trotzdem wollen wir ja heute ein bisschen über die Risiken sprechen. Vielleicht erstmal allgemeine Frage, gibt es da bestimmte Altersgruppen oder vielleicht auch Fitnesslevel? Weil ich denke immer an, ja, vielleicht Leistungssport, da ist das wahrscheinlich eher ein Thema, oder sehr ambitionierten Hobbysport natürlich auch. Gibt es da Gruppen, bei denen die Gefahr für gesundheitliche Probleme durch Sport dann doch höher ist als bei anderen?
Also auch hier muss man wie immer differenziert rangehen, weil über was für eine Art von Risiko reden wir? Das sollten wir vielleicht einmal vorne wegschieben. Reden wir über Herz-Kreislauf-Erkrankungen, die vielleicht auch richtig böse ausgehen und zum Beispiel der plötzliche Herztod im Sport? Da gibt es eine Altersgrenze, die man gerne für bestimmte Erkrankungen nimmt. Das ist tatsächlich sogar schon 35, 40, dass man sagt, okay, es gibt bestimmte Krankheiten, die treten eben unter 35 gehäuft auf beim plötzlichen Herztod im Sport. Und es gibt Krankheiten, die treten eher bei Älteren auf. Das ist eben sowas wie Herzinfarkte, ne? Das ist eben Gefäßverkalkung und solche Dinge. Können wir vielleicht nachher nochmal ein bisschen mehr ins Detail gehen. Dann ist aber die große Zahl, dann gibt es aber natürlich auch Dinge, die gar nichts mit dem Herzen so primär zu tun haben, die durch vielleicht eben Neueinsteiger oder durch Fehlbelastung dazu kommen. Ne? Also das Fatale ist natürlich der plötzliche Herztod im Sport und solche Dinge. Ne? Oder nimm sowas wie nicht genug getrunken beim Marathonlauf und man stirbt dann plötzlich an Herzrhythmusstörungen, weil einfach nicht genug Salze oder die Ausbilanzierung von Salzen nicht da ist. Und von daher muss man da, glaube ich, so ein bisschen gucken, reden wir über fatale Zwischenfälle. Und die gilt es natürlich zu vermeiden durch eben so eine Sportvorsorgeuntersuchung. Es geht aber auch um orthopädische oder Erkrankungen des Bewegungsapparats oder vielleicht Vorschäden des Bewegungsapparats, die natürlich, wenn man körperlich aktiv wird, dann vielleicht sich verschlimmern und dann eben doch Rückenprobleme machen, Knieprobleme oder solche Dinge. Ne?
Ja.
Den Fokus würde ich gerne lieber auf die Herz-Kreislauf-Erkrankungen nachher richten, weil die sind im Wesentlichen das, wo es eben fatale Zwischenfälle geben kann.
Ja, ich meine, du hast jetzt schon angesprochen, 35 scheint da irgendwie so ein besonderes Lebensjahr zu sein. Das ist ja auch so, dass die Gesundheitschecks, die von den Krankenkassen empfohlen werden, auch immer 35 als irgendwie goldene Zahl nennen. Kannst du uns da vielleicht ein bisschen aufklären, warum gerade diese Zahl vielleicht so, so häufig damit Problemen verbunden ist? Dann geht's ab da bergab.
Also ist bei mir schon leider so lange her. Also vom Grundprinzip her hat man diesen Schnitt im Bewegungsbereich, im Sportbereich gesetzt, weil man gesehen hat, dass die plötzlichen Herztodesfälle im Sport bei Menschen unter 35, es gab auch Publikationen mit 40, ne? Also von da gibt es mehrere magische Grenzen, weil man gesehen hat, okay, wenn junge Menschen während des Sports oder unter sportlicher Aktivität versterben, ist es meistens so eine genetisch bedingte hypertrophe Kardiomyopathie, nennt man das. Das sind Erkrankungen des Herzmuskels, die dann mit einer zum Teil enormen Vergrößerung des Herzmuskels einhergehen, wo einfach die Sauerstoffversorgung dann unter Belastung nicht mehr gewährleistet ist. Und das ist einfach eigentlich das, woran man gerade bei Jüngeren das Risiko dafür ist am häufigsten. Man findet aber tatsächlich und die Zahlen habe ich jetzt für heute nochmal nachgeguckt und finde die auch erschreckend, diese Arteriosklerose, diese koronare Herzkrankheit, also Gefäßverkalkung der Herzkranzgefäße, um das mal so im populärwissenschaftlichen Sprachgebrauch zu nennen, findet man tatsächlich in 10% bei Männern unter 35 auch schon und in 5% bei Frauen. Also Diagnose findet man auch. Es gibt auch noch ganz andere Dinge, dass nämlich die elektrische Leitung, die wir im Herzen haben, die wir ja auch mit dem EKG abbilden, sage ich mal, auch da gibt es anormale Wege, sage ich mal, die, wenn man den Trigger hat, Belastung, also mehr Stresshormone, dass es dann zu Herzrhythmusstörungen kann, die eben diese fiesen Rhythmusstörungen werden, dieses Kammerflimmern, also quasi gleichbedeutend eben auch sind mit dem plötzlichen Herztod. Und diese verschiedenen Kanalopathien nennt man das. Das findet man aber häufig in Familien mehrfach. Das heißt, das sind genetisch bedingte Erkrankungen. Und deswegen ist es eben auch so wichtig, eine gute Krankengeschichtserfassung zu machen, eine gute Anamnese. Und das gilt jetzt auch explizit an die ZuhörerInnen draußen. Wenn ich sage das jetzt mal so deutlich, wenn bei euch in der Familie plötzliche Herztode auftreten, gehäuft unter 60 und vielleicht im Kontext Sport, und da meinen wir nicht nur während der Ausübung, sondern eben auch die 1-2 Stunden danach, das sind alles so Warnhinweise, wo man sagt, okay, hier bitte wirklich nochmal genau hingucken, ist da nicht doch irgendwas, was in der Familie liegt, was genetisch weitergegeben wurde, entweder eben so eine hypertrophe Kardiomyopathie oder Kanalopathien. Und dann gibt es auch noch so andere Sachen an den Klappen, die mal auftreten können, oder dass die Herzkranzgefäße nicht den normalen Weg gehen, sondern anormal abgehen sozusagen. Und das sind so Dinge, die treten eben häufiger bei unter 35-Jährigen auf. Und je älter Menschen werden, umso älter werden natürlich auch die Gefäße. Und wenn jemand raucht, wenn jemand eher inaktiv ist, wenn jemand auch Dinge hat wie Bluthochdruck, wie Diabetes und solche Sachen, die ja eh Risikofaktoren für die Entwicklung von atherosklerotischen Veränderungen sind, dann finden wir eben zu 80% doch als Grund für bei den über 35-Jährigen, weil ich meine, wie gesagt, wir reden über 35, ja, ne? Bei den über 35-Jährigen die koronare Herzkrankheit als Ursache für den plötzlichen Herztod beim Sport.
Naja, krass. Mhm. Ja, da ist das böse Wort. Corona kommt auch vor, natürlich.
Ja, klar. Ja. Mhm. Vielleicht aber mal, um das einzusortieren, wie oft das tatsächlich ist. Also ich finde, diese 80%, das ist schon ein Wort. Und ich finde aber, man sollte da wirklich genau hinhören, dass wir über 35- bis 40-Jährige hören. Die Krankenkassen haben etwas andere Untersuchungen. Wir können ja nachher vielleicht noch mal ein bisschen mehr ins Detail gehen, was so den Unterschied auch noch mal ausmacht. Aber die Krankenkassen gucken generell ja in dieser Altersgruppe auf die Gesundheit. Also wir altern eigentlich schon ab 25. Also wir altern eigentlich, wenn man es ganz genau nimmt, mit dem Tag unserer Geburt werden wir älter. Nur ab dann, die früheren Gesundheitsuntersuchungen haben ja auch ein bisschen, haben bei Check-up 35 gestartet. Und heute haben wir von den Gesundheitsuntersuchungen eine Möglichkeit zwischen 18 und 35, also dass man doch schon früher einsteigt. Und man sollte definitiv, auch völlig unabhängig von der sportmedizinischen Vorsorgeuntersuchung, diese Gesundheitsuntersuchungen nutzen, weil hier ja auch schon die Krankengeschichte erfasst wird von den Personen. Das heißt also, hier wird klar, gibt es in der Familie eben ein erhöhtes Risiko für kardiometabolische Erkrankungen und natürlich auch andere. Aber das sind die für uns im Sport jetzt auch erstmal wichtig sind.
Okay, also sagst du ganz klar, das ist durchaus auch für Jüngere interessant. Ich meine, ich weiß, ein paar von unseren HörerInnen sind jünger als 35. Wir haben da durchaus auch eine Zielgruppe, die unter 35 ist.
Ja.
Also für all diese Menschen ist es durchaus auch wichtig, sich einmal komplett durchchecken zu lassen.
Ja, also das, was ja im Moment sogar auf Bundesebene diskutiert wird, ist eben dieses gesunde Herzgesetz, dass man sogar noch so ein bisschen genauer, da möchte ich jetzt wenig zu kommentieren. Theoretisch ist das für mich auch schon untergebracht in den Vorsorgeuntersuchungen, die wir jetzt haben. Aber definitiv möchte ich allen, und jetzt würde ich mal tatsächlich die Geschlechter auseinanderhalten, gerade für männliche Wesen ist es wichtig, sich angucken zu lassen. Ja, weil wir Männer tatsächlich weniger häufig Vorsorgeuntersuchungen nutzen. Das betrifft nicht nur die Gesundheitsuntersuchungen allgemein, sondern alle möglichen. Also wir Frauen gehen doch eher zu den Gynäkologinnen und die Männer gehen seltener zur Urologin hin, als die Frauen dann entsprechend das Pendant dazu machen. Also definitiv ist es wichtig, auch wenn man sportlich aktiv ist, auch wenn man meint, man sei gesund, ist es immer gut, eine Ausgangslage auch zu haben. Ne? Und im Zweifelsfall hat man dadurch auch Vergleichsuntersuchungen, falls sich mal was ändern sollte.
Mhm, ja, finde ich gut, dass du es an der Stelle nochmal sagst, so klar.
Mit 1000 Ausrufezeichen.
Ja, genau. Ich kann mir vorstellen, dass es so den, wir bleiben jetzt mal den Männern, den ein oder anderen Sportler gibt, der vielleicht auch schon mal bei einer Leistungsdiagnostik oder so war.
Ja.
Da wird man ja auch, da wird ja auch so Herzfrequenz und so gemessen und jetzt vielleicht denkt, naja, wenn ich bei sowas war, brauche ich dann eigentlich überhaupt sowas wie einen Sportcheck nochmal? Also wird dann nicht auch schon gemessen, wie leistungsstark ich bin? Sagt das nicht auch schon aus, wie gesund ich bin sozusagen? Was würdest du dazu sagen?
Also die Denkweise ist schon die Richtung ist richtig. Die Richtung passt, dass man schon mal sagt, okay, ich schätze meine Fitness ein. Aber die Leistungsdiagnostik ist ja im Wesentlichen dazu da, tatsächlich die Fitness nochmal zu testen, eventuell Trainingsempfehlungen daran abzuleiten. Was aber ganz, was sehr viel wichtiger ist, gerade eben bei Jüngeren, um genau diese EKG oder diese Kanalopathien, diese Elektrik im Herzen, ob die richtig läuft oder nicht läuft, da braucht es ganz andere Untersuchungen. Und das kann nicht ein normaler Sportcheck machen, sondern das müssen qualifizierte Personen sein, die eben auch einschätzen können, was ist an einem Elektrokardiogramm, an so einem Ruhe-EKG, bei Sportlern oder SportlerInnen tatsächlich eher normal. Es gibt ein paar Besonderheiten, die Menschen, die Sport treiben, im EKG aufweisen, die vielleicht Menschen, die nicht so sportlich aktiv sind, nicht aufweisen. Nimm einfach sowas wie eine Bradykardie, das nennt man eben eine niedrigere Herzfrequenz. Und die krassen AusdauersportlerInnen, die haben ja tatsächlich Herzfrequenzen, die können 35, 40 sein in Ruhe. Und das hätte zum Beispiel, würde bei Menschen, die nicht so sportlich aktiv sind, eher zu Irritationen führen. Das ist aber sogar ein banales Beispiel. Und das sieht man in Leistungstests vielleicht auch noch mit der Herzfrequenz, nicht aber die EKG-Kurven. Und da gibt's Besonderheiten, gerade was ich eben gesagt habe, mit der Rhythmik, mit dem Verlauf der Kurven, die darauf hinweisen können, dass vielleicht doch am Herzen irgendwas nicht in Ordnung ist. Und das muss man eben auch auseinanderhalten können. Und das kann kein kleiner Leistungscheck nebenbei, sondern das ist wirklich eine sportmedizinische Vorsorgeuntersuchung dann.
Okay, also hier ganz klar, hier geht es wirklich um den Begriff sportmedizinische Vorsorgeuntersuchung, nicht einfach nur einen kurzen Durchcheck, genau. Vielleicht auch beim Hausarzt, bei der Hausärztin, ja. Sondern um eine ganz konkrete Untersuchung, wie sportlich gesund ein Mensch ist.
Genau. Ja. Vielleicht muss man auch da nochmal unterscheiden, weil die Leitlinien haben wir gemacht für Menschen, die eben nicht so sportlich aktiv sind, wie hier die ZuhörerInnen wahrscheinlich überwiegend sind. Aber es gibt natürlich auch diese klassischen Kaderuntersuchungen, da wird auf sowas ja auch geachtet. Ne? Da wird ja auch nicht nur die Fitnessuntersuchung gemacht, sondern da wird eben auch geguckt, stimmen die Laborwerte, wie ist das mit dem Eisenspiegel, ne? Wie ist es, teilweise wird ja auch, die Diskussion ist allerdings so ein bisschen kontrovers geführt, aber wie ist es mit Vitamin D und solche Dinge? Also von daher gibt es da viele Aspekte, die auch nochmal eine Rolle spielen in den Athletinnen-Untersuchungen, die bei uns jetzt keine so große Rolle spielen, aber dass man einfach danach und auf sich Acht gibt, das ist eigentlich die Devise und die Botschaft.
Ja, okay, dann lass uns da gerne mal tiefer einsteigen in das Thema, vor allem kardiovaskuläre Risiken, hast du ja schon gesagt, das wird so unser Schwerpunkt sein, weil die eben besonders häufig auftreten. Nimm uns da doch gerne nochmal mit, was sind denn so, also die Risiken haben wir jetzt eigentlich schon geklärt, was da so auftreten kann. Inwiefern werden die dann bei so einer sportmedizinischen Vorsorgeuntersuchung erkannt? Also wie zeigen die sich? Welche Symptomatik wird da beobachtet?
Ja, das ist eine gute Frage. Die ist aber tatsächlich nicht nur in der sportmedizinischen Vorsorgeuntersuchung, sondern, und deswegen ist gut, dass du das fragst, worauf können die ZuhörerInnen achten? Ne? Ja. Also wenn Atemnot unter Belastung auftritt, die vielleicht vorher nicht da war. Ne? Vor allen Dingen, wenn das nach einem Infekt war. Also ich bleibe jetzt mal im Leistungssport. Das ist... wir erleben das sehr häufig, auch gerade an der Sporthochschule mit den Sportstudierenden. Die brauchen vielleicht die Kurse, die leben vielleicht auch davon, dass sie Sport treiben oder Sport unterrichten oder als TrainerInnen arbeiten. Da wird vielleicht nicht so sehr darauf geguckt, dass man sich nach einem Infekt genug schont. Das sind zum Beispiel so Dinge, die man ja selber gut merken kann. Ne? Wie verändert sich eine Herzfrequenz, die Ruheherzfrequenz, also morgens nach dem Aufwachen, ne? Ist die 5 bis 10 Schläge höher und solche Dinge. Das sind so Dinge, die man merken kann. Wichtig ist eben die Anamnese, liegt irgendwas in der Familie? Und wie gesagt, was passiert unter Belastung? Wird mir schwindelig? Merke ich Rhythmusstörungen und solche Sachen? Und die sportlich aktive Menschen, also das ist vielleicht nochmal der Unterschied zu der Allgemeinbevölkerung, sind ja sehr seismografisch und sehr empfindlich, was so ihren Körper angeht. Also SportlerInnen haben eher eine gute Körperwahrnehmung, was vielleicht so Menschen wie ich, die nicht ganz so sportlich aktiv sind, gar nicht so haben. Und das sind alles so Warnzeichen, wenn sich irgendwas verändert, vor allen Dingen eben, wenn der Rhythmus anders wird oder solche Dinge und wenn vielleicht ein Infekt vorher war oder die Anamnese entsprechend war, dass man dann nochmal sagt, okay, jetzt will ich das aber wissen und jetzt will ich nochmal eben eine sportmedizinische Untersuchung haben. Dass die dann was findet, das ist natürlich problematisch, weil das ist immer eine Frage der Kosten-Nutzen-Analyse, sage ich mal. Und deswegen waren wir auch bei den Empfehlungen so ein Stück weit restriktiv, weil das ja immer voraussetzt, wenn wir sagen, wir empfehlen die und die Untersuchung für die Allgemeinbevölkerung, wenn die sich wieder bewegen möchte, dann heißt das, setzt das erstmal voraus, dass Leute ein Ruhe-EKG auch lesen können. Also lesen können im Sinne von, die wissen, wo der Unterschied sportlich aktiv, nicht aktiv sein könnte. dass man die Voraussetzung haben kann für ein Belastungs-EKG. Und die Untersuchung habe ich noch gar nicht erwähnt, Ultraschalluntersuchung vom Herzen, die Echokardiografie, die eben sehr genau widerspiegelt, wie ist denn die Herzfunktion, wie dick sind die Herzwände, ne? Ist das ein Hinweis auf diese hypertrophe Kardiomyopathie, wie sind die Klappen, ne? Und solche Dinge. Das gibt es in Ruhe, das kann man auch unter Belastung machen. Aber diese Formen der Untersuchungen sind dann natürlich spezifische und spezielle Untersuchungen, die davon abhängig sind, was bringt jemand mit? Also hat jemand geschildert, ich habe da und da Beschwerden oder solche Sachen. Deswegen basiert unsere Leitlinienempfehlung im Wesentlichen auf den Angaben der jeweiligen PatientInnen, die hoffentlich als Gesunde keine echten PatientInnen sind. Aber zu sagen, was hast du denn vor an Sport? Was sind deine Vorerfahrungen? Und was ist dein Erleben, wenn du Treppen steigst, wenn du dich belastest und solche Sachen? Gibt es da irgendwelche Hinweise auch in der Familie, dass eben doch mögliche Risiken da sind?
Und wenn jetzt eine Läuferin kommen würde sozusagen, was wären dann da so wichtige Faktoren? Also wäre es dann auch wichtig, was für Umfänge sie stemmt und so? Okay.
Ja, also die Sportanamnese ist schon eine ganz wichtige. Vielleicht bleiben wir doch mal bei den AthletInnen. Und dann, meistens die Risiken sind eher bei Männern. Also die Frauen haben 10-fach weniger häufig plötzliche Herztode im Sport. Also das muss man auch nochmal auseinander. Es gab übrigens eine schöne Untersuchung, aber die Zahlen wollte ich unbedingt hier noch unterlassen. Es gab mal so ein Hochrechnen, wie viele plötzliche Herztodesfälle pro Jahr im Kontext Sport in Europa auftreten. Und das sind bei Frauen 98 pro Jahr. Und bei Männern 1350 pro Jahr. Erstens,
wow.
Und zwar hochgerechnet auf die verschiedenen Populationen europaweit. Es zeigt einfach einmal, wie wenig das insgesamt sind pro Jahr. Das muss man auch nochmal sagen, ne? Auf Europa hochgerechnet. Es zeigt aber diesen massiven Unterschied zwischen Männern und Frauen. Also von daher ist das vielleicht nochmal wichtig, darauf zu gucken. Was aber gerade bei Männern aufgefallen ist, gerade bei Ausdauerathleten, das ist, dass es möglicherweise bei einem Überschreiten bestimmter Umfänge, ich sage das so vorsichtig, weil das leider immer auch Angst machen kann, ne? Beim Überschreiten bestimmter Umfänge über eine gewisse Dauer kommt es natürlich schon, also man muss sich das ja vorstellen, das Herz arbeitet, pumpt mehr, pumpt häufiger mehr und wird dementsprechend mehr gefordert. Und möglicherweise sind das oder verursacht das Umbauprozesse, die den Rhythmus durcheinander bringen können. Und deswegen wird gerne diskutiert eben dieses Vorhofflimmern, also dass eben der klassische Rhythmus so ein bisschen übersteuert wird, weil jede Zelle im Vorhof da mit den Rhythmus mitgestalten kann, sage ich mal laienhaft, also um das laienhaft rüberzubringen. Also dieses Vorhofflimmern wird dann doch häufiger bei Ausdauerathleten ab einem bestimmten Pensum erfasst. Deswegen ist schon wichtig, was du sagst, dass man eben Umfänge, Intensitäten und solche Sachen eben genauso mit erfasst wie die Ziele. Um das aber direkt von der Angstebene ein bisschen wieder runterzuschieben, man hat genauso umgedreht, aber auch gesehen, dass jemand, der sportlich aktiv ist, Männer und Frauen, doch präventiv, also geschützt sind vor diesem Vorhofflimmern. Das heißt, wir reden immer irgendwie schwierig. Über so ein Gleichgewicht. Ja. Wie viel sollte es sein? Wann ist es vielleicht doch überfordernd und wer sollte auf sich aufpassen?
Mhm. Und gibt es dann irgendwelche, also das waren jetzt quasi ein Faktor dafür, ein Faktor dagegen sozusagen mit dem Sport. Gibt es noch andere Faktoren, die ja so Herzerkrankungen, Herztode natürlich auch im allerschlimmsten Fall dann begünstigen? Und du hast vorhin ja auch viel über Genetik gesprochen, ne?
Ja, also die genetische Komponente ist da relativ hoch. Also ich glaube, wir haben diese hypertrophe Kardiomyopathie kommt auf 1000 Fälle 200 Mal vor und ist eben doch überwiegend genetisch determiniert. Das muss gar nicht so eine dicke Herzwand haben. Also wir haben meistens, misst man so die Herzscheidewand in der Mitte, die als, nimmt man gerne als Marker. Und SportlerInnen oder Sportherzen haben immer schon etwas dickere Herzwände. Ne? Das ist so, die haben auch etwas größeres Volumen. Also man spricht dann von der exzentrischen Hypertrophie dahinter. Und die konzentrische Hypertrophie, dass die Wanddicke größer ist als das, was so in das Herz reinpasst, das kann auch übrigens mal mit Anabolika-Abusus zu tun haben. Ja. Also auch das gibt ja, es gibt ja auch Gründe manchmal, die vielleicht gar nicht erstmal so sichtbar sind. Also man sollte auch hier über die Gefährdung Bescheid wissen, dass Doping nicht nur generell von uns in der Sportmedizin abgelehnt wird, weil es die Leistung verändert, sondern weil es einfach schlichtweg gefährlich ist. Was ich damit sagen will, ist tatsächlich, dass wir versuchen müssen, durch diese Untersuchung immer rauszubekommen, ist das jetzt genetisch determiniert im Sinne des Kranken oder ist das eventuell auch nochmal jemand, der dazu neigt, besonders gut auf Ausdauertraining zu reagieren, Sportherz zu entwickeln? Weil das Sportherz ist nie was Gefährliches, sondern das ist eine Adaptation dahinter und das ist was ganz anderes als die hypertrophe Kardiomyopathie. Hm?
Ja, verstehe.
Was noch genetisch determiniert ist tatsächlich, ist eben diese Rhythmusstörungen, die auftreten können, diese Kanalopathien, dass es eben da zur malignen Herzrhythmusstörung kommt. Und da gibt es auch nochmal unterschiedliche Formen dahinter, wo man eben sagt, okay, die eine ist gefährlicher als die andere. Und das sind alles so Dinge, auf die man guckt. Es gibt aber auch so Dinge, was wir eingangs schon besprochen haben, eben den Umgang mit dem Körper bei Infekten. Und die Myokarditis, weniger die Perikarditis, das ist so die Entzündung des Herzmuskels, aber die Myokarditis ist eben auch ein ganz häufiger Faktor für einen plötzlichen Herztod, weswegen man wirklich das ausheilen sollte. Und vielleicht, um da mal eine Hausnummer zu nennen, man hat so in 1-4% aller viralen Infekte, aller Infekte der oberen Atemwege doch eben eine myokarditische Beteiligung, so nennen wir das gerne. Merkt man vielleicht genau über diese Herzfrequenzsteigerung, dass vielleicht auch mal Rhythmusstörungen da sind. Deswegen, wenn man Fieber hat, wenn man Halskratzen hat, wenn es in der Nase, wenn das, was aus der Nase rauskommt, verfärbt ist, ich sag's mal vorsichtig, nicht in welchen Farben, aber dann gehört man ins Bett und auskuriert, damit es eben nicht wirklich zu einer Myokarditis kommt. Weil wenn es eine echte Myokarditis ist, heißt das sowieso mehrere Monate aus dem Sport raus.
Mhm, ja, super wichtig, dass du es an der Stelle nochmal sagst. Wir wissen, manche Leute da draußen machen nicht gern Pause, auch wenn sie krank sind. Deswegen, niemand von euch möchte eine Myokarditis am Ende haben.
Ja.
Ganz, ganz wichtig. Weiß man eigentlich, warum Männer so viel häufiger betroffen sind? Liegt das an höheren Umfängen oder hat das eher körperliche Gründe?
Generell haben Männer ja häufiger diese ganzen koronaren Herzkrankheiten und solche Dinge. Ne? Also das heißt mit anderen Worten, das wird schon unter anderem daran mitliegen. Ich müsste jetzt nochmal, ich glaube aber bei den Athleten ist tatsächlich das Verhältnis auch so rumgedreht. Das wird auch irgendwo in dieser Genetik mit verankert sein, also weniger an den sportlichen Aktiven selber, weil die Frauen belasten sich ja auch intensiv. Ne? Das heißt, auch die gehen in den intensiven Bereich mit hinein. Also von daher haben wir da scheinbar ein bisschen mehr Schutzfaktoren und genau.
Ja, okay. Aber ich habe jetzt schon vorhin richtig rausgehört, dass man viele der Symptomatiken oder Symptome eher selber an sich feststellen könnte, wenn man relativ aufmerksam ist. Ne?
Ja.
Oder gibt es dann manchmal auch große Überraschungen, wenn Leute zu so einem sportmedizinischen Check-up kommen?
Also wir haben, große Überraschung ist immer so eine Sache. Wenn man nachfragt, also nochmal ganz gezielt nachfragt, ist es dann doch, gerade wenn eben fatale Ereignisse waren und dann hat man sich dann doch im Kontext dessen nochmal bei der Verwandtschaft erkundigt, was war denn so, wurde dann doch geschildert, naja, der oder die hatte ein bisschen mehr Atemnot unter Belastung beim Treppensteigen, das ist schon aufgefallen und solche Dinge. Ich bleibe jetzt nochmal bei dieser Idee, auch Jungs müssen zur Vorsorgeuntersuchung. Ich glaube, dass man das gerne wegschiebt und sagt, das kann doch nicht sein und dies und das. Das kennen wir bei Männern mit Herzinfarkten tatsächlich ja auch sehr genau, dass so gerieben wird so im Brustbereich und gesagt wird, ah, das darf jetzt nicht sein. Und das ist eben die große Gefahr dahinter. Deswegen sollte man sicherlich diese Gesundheitsuntersuchung, also sportmedizinische Vorsorgeuntersuchung ist das eine, aber wirklich diese Vorsorgeuntersuchungen, die auch gesetzlich vorgesehen sind, wahrnehmen, damit man eben einmal auch, und wenn man es eben auch vergleichen kann, sagt, irgendwas ist komisch, wie war das Ruhe-EKG da, wie ist es jetzt, gibt es da irgendeinen Hinweis, dass sich was verändert hat und man müsste irgendwie intervenieren.
Mhm. Und wenn solche Leute zu euch kommen, weil sie schon irgendwas da merken oder nicht, tritt das dann häufiger auf, nachdem zum Beispiel die Umfänge nochmal weiter gesteigert wurden? Oder gibt es da irgendwelche auch Auslöser im Training, die so bestimmte Symptome besonders stark hervortreten lassen?
Also ich sehe ja nicht mehr so viele Athletinnen, weil ich mich ja doch mehr um andere Klientele kümmere. Ich könnte es jetzt tatsächlich nicht an irgendwelchen Ereignissen, Umfangsteigerungen festmachen. Was man vielleicht sagen kann, ist, wenn die Intensität gesteigert wird und dadurch der Sauerstoffbedarf des Herzens größer wird, kann es sein, dass die Symptomatik dann natürlich auftritt. Auf der anderen Seite haben wir aber natürlich auch immer Situationen in unserem Alltag. Versucht man eine Straßenbahn zu erreichen oder hinter irgendwas herzulaufen, dann haben wir solche Situationen vielleicht auch. Und da ist es vielleicht auch schon aufgetreten. Also von daher ist das Training das eine, aber Alltagssituationen können natürlich auch extrem anstrengend sein.
Absolut, klar. Mhm. Und vielleicht da auch nochmal speziell bei AnfängerInnen, wenn wir uns das angucken. Wir haben jetzt ja mehr über schon ambitionierte Leute vielleicht gesprochen, Leute, die schon länger Sport machen. Aber wenn man sich jetzt LaufanfängerInnen oder so anguckt, Gibt es da dann Risiken, die, weiß ich nicht, minimiert werden können, vielleicht schon von Anfang an, wenn man solche Themen überhaupt auf dem Schirm hat?
Ja, da habe ich tatsächlich auch noch mal eine schöne Zahl gefunden, die ich gerne loswerden wollte. Am Anfang, eigentlich sind die häufigeren Sachen ja gerade die Risiken, gerade auch für AnfängerInnen, die sterben ja nicht alle am plötzlichen Herztod. Ja, zum eben. Glück. Ja. Vielleicht auch, um das nochmal einzusortieren, 22% der plötzlichen Herztode sind im Schlaf. Also von daher, jetzt würde man deswegen jemandem vom Schlafen abraten, wahrscheinlich eher dann doch nicht. Nichtsdestotrotz ist es so, dass ich gefunden habe, dass im Laufsport tatsächlich 80% aufgetreten sind an Bewegungsapparat-Problematiken, sage ich mal. Das heißt also, ist ja auch klar, ne? Wenn man nicht Lauf gewohnt ist, vielleicht das Schuhwerk nicht so angepasst hat, vielleicht ist auch der Boden nicht so, also ich persönlich laufe auch ungern auf Asphalt, ich laufe lieber auf Waldboden. Vielleicht, weil man auch noch nicht gesehen hat, also mir persönlich, auch wenn das Dehnen ja immer hin und her diskutiert wird, aber mir persönlich tut es total gut, nach dem Sport vor allen Dingen zu dehnen. Aber wenn man vielleicht falsch eingestiegen oder nach dem Laufen falsch eingestiegen ist und solche Dinge, also gerade die Bewegungsapparatsachen machen am Anfang da eher Probleme. Und das ist natürlich das, auch wenn es vielleicht wehtut, auch weil man sich überlastet hat, weil man sich völlig falsch eingeschätzt hat, weil man als Wiedereinsteiger gedacht hat, okay, ich knüpfe an meiner Leistung von vor 5 oder 10 Jahren an. Und das wird ja auch immer mal ganz gerne gemacht. Und dann denkt man, okay, ich bin doch immer noch knapp über 40, das sollte doch funktionieren. Dann führt das natürlich eventuell zu Überlastungsschmerzen, Schäden, die dann wiederum zum Abbruch führen. Also von daher sind auch solche Dinge im Rahmen der sportmedizinischen Vorsorgeuntersuchung sinnvoll und wichtig, auf den Bewegungsapparat zu gucken. Gibt es irgendwelche Hinweise, dass solche Überlastungsschäden vielleicht schneller auftreten? Gibt es irgendwelche Fehlstellungen, auf die man achten sollte? Wie ist das mit dem Schuhwerk und solche Dinge? Schuhwerk ist jetzt nicht Teil der sportärztlichen Vorsorgeuntersuchung. Aber das sind natürlich alles Dinge, die man in der Anamnese mal mitfragen kann. Gibt es da irgendwelche Hinweise? Ne? Ohne dass ich bin jetzt kein Spezialist der Biomechanik und möchte auch kein Schuhwerk präferieren. Aber erfahrungsgemäß ist es schon so, es sollte nicht zu eng sitzen und solche Sachen. Ne? Ja.
Okay, ja, spielt also doch viel mehr rein, als man jetzt vielleicht von Anfang an denken würde.
Genau.
Ja. Und welche Rolle spielen so generell Erholungspausen auch vielleicht gerade bei dem Thema?
Also grundsätzlich empfiehlt man ja, ich habe auch tatsächlich nochmal nachgeguckt, ob es beim Krafttraining auch genauso gemacht wird, aber natürlich empfiehlt man eben diesen langsamen Einstieg mit, wenn man sich belastet, dass man eben, was weiß ich, in eine Minute läuft, dann wieder ein paar Schritte geht und solche Sachen, ne? Dass man da mit langsam einsteigt und dass man auch am Anfang erstmal die Umfänge steigert. Und man kann das ja gerne 1-2 Tage machen, dann wieder einen Tag Pause und so ein bisschen sich rantasten an das, was einem gut tut. Oder man macht es einen über anderen Tag und solche Dinge. Aber grundsätzlich wird empfohlen, ja nicht die Intensität sofort hochzufahren, sondern eher die Umfänge zu steigern und dann immer mal wieder vielleicht höhere Sequenzen oder höher intensive Sequenzen einzuflechten. Und im Krafttraining ist es ja ähnlich, ne? Dass man über Kraftausdauereinheiten dann versucht, sich da ranzutasten an das, was gut funktioniert.
Können da Kraft und Ausdauersport vielleicht auch irgendwie sich gegenseitig, naja, vielleicht so ein bisschen Hand in Hand gehen, um so Risiken auch zu vermindern. Aber wir haben ja jetzt gelernt, dass leider AusdauersportlerInnen mehr betroffen sind von sowas. Könnte man dann mit Kraftsport da in irgendeiner Weise entgegenwirken oder ist das vielleicht der falsche Gedanke?
Den Überlastungsschäden oder den Herz-Kreislauf-Schäden?
Herz-Kreislauf
genauso. Also das ist jetzt erstmal der Grund, warum vielleicht in den Statistiken häufiger Jogging auftaucht als Krafttraining, liegt einfach daran, dass es mehr Leute machen.
Ah, okay.
Und von daher also wir haben ja ganz kurz schon mal angeschnitten, welche Risikogruppen gibt es vielleicht. Ne? Und die Ältere ist eher gefährdet. Die Raucher sind eher gefährdet, weil die natürlich auch generell schon mal was für ihr Gefäßsystem das ist einfach schädlich fürs Gefäßsystem und bringt das vorwärts. Aber auch für die Gerinnung. Also die Gerinnung wird gesteigert und das ist eben dann für Thrombosegefahr höher und solche Dinge. Also von daher haben wir natürlich Kollektive, die eh schon gefährdeter sind. Und von daher sind eigentlich diese Sportarten, die von Älteren eher gemacht werden, gelten sozusagen als die Risikosportarten, weil wir da eben das häufiger eben auch finden. Ne?
Okay.
Also das muss man schlichtweg sagen. Und das Krafttraining, beim Krafttraining haben wir ja auch, also wenn man maximal eine Hantel so stemmt, dass sie wirklich dieses One-Repetition-Maximum auch erreicht wird, dann haben wir plötzlich Blutdruckspitzen, die über 300 mm Hg liegen. Also nochmal zum Vergleich, 120 ist das Normale. Ne? Und von daher, wenn wir da kein gesundes Gefäßsystem haben, ja, dann ist da natürlich auch das Risiko, dass vielleicht der Druck im Kopf so steigt, dass ein Gefäß auch da tatsächlich mal reißt und die Sorge Schlaganfall hat. Das sieht man ja auch richtig, der Kopf aussieht, wenn so Maximalkraft gemacht wird. Und deswegen ja auch immer dieses Einatmen, Ausatmen beim Krafttraining. Und dann, wie gesagt, ich möchte nochmal das explizit sagen, dieser Hinweis, was wird vielleicht manchmal auch unter der Ladentheke oder sonst was dazu eingenommen, um die Leistungsfähigkeit zu steigern. Und das ist wirklich gefährlich, ja. Und das ist wirklich gefährlich, weil wir hier in die Biologie des Körpers sozusagen mit eingreifen. Und im Kraftsport haben wir dann eher vielleicht das Problem der Anabolika-Einnahme. Und das steigert eben nochmal das senkt auch den HDL-Spiegel als gutes Cholesterin und solche Dinge. Ja. Also, dass das einem wirklich klar ist, das macht nichts Gutes. Also von daher, wenn wir auf den Ausdauersport da gucken, gucken wir es mehr so aus dieser Sicht, wer ist das denn, der das macht?
Ne? Ja, ich denke mal, es ist den meisten nicht klar. Ich würde mir natürlich wünschen, dass diese Leute diese Podcast-Folge gerade hören, aber gut, es bleibt vielleicht ein Wunsch.
Ja, vielleicht gehen wir viral, genau,
ja,
mit dieser.
Das wäre natürlich super.
Genau.
Ja, genau. Okay. Ja, mich würde jetzt natürlich interessieren, wenn was gefunden wird, was ist denn dann überhaupt die sportliche Empfehlung für diese Leute? Ja. Dürfen sie dann nur noch Yoga machen oder wie sieht es dann aus?
Also das kommt tatsächlich drauf an. Es gibt Fußballspieler wie Asamoah, der ja so eine hypertrophe Kardiomyopathie hatte. Oder nehmen wir diesen dänischen Fußballspieler Eriksen, der kriegt ja diesen Defibrillator eingebaut und darf jetzt ist er tatsächlich auch bei der Europameisterschaft wieder dabei gewesen. Und von daher ist es halt so, es gibt Regionen in Europa, Italien, Spanien, wo bestimmte Rhythmusveränderungen verboten sind. Also wenn die auftreten im Sport, dann dürfen die keinen Leistungssport mehr machen. Was aber nicht unbedingt heißt, dass man nicht freizeitsportlich aktiv sein darf, ne? Und dass das angepasst sein darf oder muss. Also von daher muss man hier auch wieder sehr individuell gucken, über welche Krankheit reden wir. Es gibt ganz wenige ganz wenige Herz-Kreislauf-Erkrankungen, gerade im Kardiomyopathie-Bereich, wo man wirklich sagt, das ist so gefährlich, dass eben Belastung dann doch ein Trigger ist, wo man eben auch guckt, dass man mit Medikamenten nochmal reingeht. Also wie schützt man diese Menschen tatsächlich davor, dass was Schlimmes passiert? Und im schlimmsten Fall ist eben dieser eingebaute Defibrillator dann das, was einen wieder zurück ins Leben holt.
Ja, du meintest ja jetzt, das ist ein extremer Fall. Bei den Dingen, die vielleicht häufiger vorkommen. Also nehmen wir mal an, jemand hat beim Laufen manchmal Herzrhythmusstörungen. Weißt du, also könntest du da mal einfach so ein Beispiel geben, was dann so eine Bewegungsempfehlung sein kann?
Also da müssen wir einfach gucken, wann die auftreten. Man müsste eigentlich jetzt erstmal die Kaskade durchlaufen. Also von unserem Algorithmus her, der Untersuchung, ist es so, man macht die Anamnese, man macht die Untersuchung und dann sagt dieser Mensch, okay, ich habe mir ein bisschen stolpert, ich merke da irgendwas unter Belastung. Dann würde man einmal eine Belastungsuntersuchung machen mit EKG, um zu gucken, was findet sich da. Man würde aber definitiv auch so ein Langzeit-EKG dann auch machen und gerade sagen, geh mal damit laufen, damit man das abbildet, damit man sieht, sind das Rhythmusstörungen, die eher aus den Vorhöfen kommen oder aus den Kammern? Also ist das eine gefährliche Form? Ist das eine ungefährliche Form? Kann man da irgendwas machen? Also es gibt ja so Möglichkeiten, auch bestimmte elektrische Fehlleitungen auch zu kappen. Ja, und dass man, muss man sowas machen. Ja, es ist sehr spannend, aber es ist auch sehr dezidiert dann irgendwann. Ja. Und von daher muss man tatsächlich sehr individuell vorgehen und sagen, was sehen wir? Was ist das für eine Art der Rhythmusstörung? Und geht es mit einer Gefährdung einher, ja oder nein? Und genau, und dann würde man erstmal versuchen, die, wenn möglich, irgendwie wegzumachen, sage ich mal so platt, oder eben zu sagen, okay, wenn das unterhalb einer, also wenn die erst ab einer bestimmten Schwelle wird es gefährlich, dass man guckt, okay, bleibt vielleicht mit der Herzfrequenz unter dieser Schwelle und solche Dinge. Das ist aber jetzt sehr, sehr pauschal gesagt. Ja, deswegen bin ich da ein bisschen vorsichtig, weil hier muss man wirklich gucken, was ist Sache. Ne? Und dann, es gibt ja auch explizit, also das eine ist natürlich das, was wir als Sportmediziner machen. Aber es gibt eben auch explizit noch Sportkardiologen. Das würde ich immer empfehlen, dann auch nochmal dahin zu gehen und zu sagen, guck mal, lass das mal abklären, was hier wirklich gemeint wird. Ne? Ja. Weil die Sportkardiologen dann explizit auf das Herz nochmal besser gucken, als ich es beispielsweise dann könnte.
Ja, an der Stelle auch eine kleine Hörempfehlung. Wir haben auch schon mal eine Podcast-Folge mit einer Sportkardiologin aufgenommen. Die könnt ihr auch gerne mal auch anhören. Ich glaube, das war September 2023. Also hört da gerne mal rein, wenn es euch interessiert. Vielleicht erstmal allgemein. Wie oft würdest du sagen, sollten dann zum Beispiel FreizeitsportlerInnen so einen sportmedizinischen Check durchführen lassen? Also das ist natürlich die Frage, die sich da draußen jetzt wahrscheinlich viele stellen.
Ja, wir haben da sehr wild rumdiskutiert, weil es gibt so Empfehlungen 1-2 Jahre. Und dann haben wir aber gesagt, naja, wenn das jetzt ein Freizeitsportler ist mit 25, der muss jetzt nicht jedes Jahr neu auflaufen, sondern wir haben eine sehr große Spanne gelegt. Also wenn nichts Besonderes ist, dass man dann wirklich sagt, alle 1-5 Jahre. Wenn Besonderheiten sind, dann gehört man ja eh besonders dann nochmal angeguckt und dann sollte man sowieso nochmal nachgucken lassen. Aber das ist so die Spanne, dass man sagt, alle vielleicht 1-5 Jahre. Was vielleicht eine gute Orientierung ist, das war auch so bei uns in der Diskussion ein Thema, ob man nicht dann hingeht und sagt, so wie die Gesundheitsuntersuchung ab 35, dass man alle 3 Jahre sowas empfiehlt. Also dass man so ein bisschen an diesen Rhythmus Gesundheitsuntersuchungen auch nochmal mit koppeln kann.
Und jetzt vielleicht mal so ganz praktisch, wenn jetzt jemand davon inspiriert ist, mal zu sowas zu gehen, ne, und sich durchchecken zu lassen. Wie macht man das denn konkret? Man geht ja nicht zur Hausärztin, ne? Das hatten wir ja schon.
Wenn die Sportmedizinerin ist, ja, könnte man auch dahin gehen. Also vom Grundprinzip her ist es so, wir haben eine etwas weichere Empfehlung. Aber wünschen würden wir uns natürlich, dass das ausgebildete Sportmedizinerinnen und Mediziner sind. Vom Grundprinzip her sind das aber ja alles Gesundheitsuntersuchungen auch, ne? Die sind nur ein Stück weit anders zusammengesetzt. Wir haben auf der Liste von der Deutschen Gesellschaft für auf der Seite der Deutschen Gesellschaft für Sportmedizin und Prävention haben wir eine Liste, das können wir dann auch vielleicht in die verlinken. Ja. Genau, eine Liste von entsprechenden UntersucherInnen, die man dann aufsuchen kann, wo man mal gucken kann, was ist denn bei mir in der Nähe, wo kann ich denn da hingehen und genau. Und hier wäre es vielleicht sinnvoll, eben zu gucken, dass man vor allen Dingen das Internistische erstmal mit abdeckt, weil das den Großteil der Empfehlungen ausmacht, aber man sollte definitiv auch auf den Bewegungsapparat mitgucken lassen, um, was ich schon gesagt habe, diese möglichen Fehlstellungen oder solche Sachen mitzudetektieren. Also das ist eigentlich in unserer Ausbildung, die wir als SportmedizinerInnen durchlaufen, alles mit drin, dass man internistisch gucken kann und orthopädisch und auch eigentlich neurologisch und auch mental und solche Sachen. Also auch dieser Aspekt haben wir jetzt gar nicht angesprochen, aber auch das ist wichtig. Wir haben auch paar Sachen nochmal zur Sporternährung mitgesagt, dass auch da in Richtung Red S, also dass wir zur Energiedefizit, dass man auch sowas vorbeugt und ein bisschen darauf achtet. Das ist jetzt vielleicht im Freizeitsport nicht ganz so verbreitet wie im Leistungssport, aber es kann natürlich auch eine Rolle spielen.
Ja, durchaus. Also ich finde es wichtig, dass du das auch noch mit ansprichst, dass es auch ein breiteres Spektrum tatsächlich abdeckt. Also neurologisch ist ja dann auch nochmal wirklich ein eigenes Thema für sich, aber auch super spannend und auch gerade das Thema Ernährung. Also das würde dann quasi alles im Rahmen von so einer Vorsorgeuntersuchung passieren, was jetzt vielleicht nicht bei jeder Allgemeinärztin oder eben Allgemeinarzt passiert.
Zumindest mit dem Fokus auf Bewegung. Ne? Das ist, glaube ich, das Wichtige ist, dass dieser Fokus da ist, weil häufig, das erlebe ich so in der Praxis, das sehe ich auch nochmal als ganz großen Mehrwert der sportmedizinischen Ausbildung und Weiterbildung, dass wir gewohnt sind, darüber nachzudenken, dass es nicht nur um den Körper in Ruhe geht, der in Ordnung sein soll, sondern eben auch um den Körper, der sich belastet. So muss man das eben tatsächlich dann auch nochmal betrachten, weil wir lernen natürlich alle diese ganzen Untersuchungsformen im Studium, ne, über neurologische Nervenuntersuchungen und solche Sachen. Aber die Idee, was passiert denn unter Belastung, welche Sportart birgt denn vielleicht auch welche Risiken für dieses Individuum? Das sind alles so Denkweisen, die man dabei im Kopf haben sollte.
Ja, aber ich meine, wir haben ja gelernt, dass halt vor allem das Thema Herz das Größte ist sozusagen. Wie kann man sich dann die EKG-Untersuchungen vorstellen? Wird dann auch immer zum Beispiel ein Belastungs-EKG gemacht oder nur Ruhe? Okay.
Also wir haben noch nicht mal empfohlen, das wird aber auch das wird von der Community sehr unterschiedlich gesehen und diskutiert. Also bei AthletInnen, da ist es ja aufgrund der, aber auch das hat eine Genetik. In Italien hat man fast 90% der plötzlichen Todesfälle verhindern können, sage ich mal, durch die Screening-Maßnahmen des Ruhe-EKGs bei AthletInnen. Das liegt aber daran, dass die das gibt so eine Insel Naxos und auch die Region um Venedig drumherum, gibt es so eine genetische Häufung einer ganz bestimmten Kardiomyopathieform. Rechtsventrikuläre Dysplasie heißt die. Und die ist eben auch ein Risikofaktor für den plötzlichen Herztod im Sport. Deswegen wird aber das sehr kritisch diskutiert, weil das gibt da ein überzufälliges Auftreten sozusagen oder eben ein gehäuftes Auftreten dahinter. Das hat sich aber nicht in allen anderen Ländern so gezeigt, sodass eben wir gesagt haben, wir hätten gerne ein Ruhe-EKG, wenn noch keines vorliegt oder wenn eben der Hinweis da ist, dass sich vielleicht was geändert hat. Und sind da auch so ein bisschen kardiologisch vorgegangen im Sinne der Scores. Also gibt es Hinweise bei Menschen über 40, dass man eben auch da irgendwas sehen könnte, was auftreten könnte, dass man das Risiko dieser Patientinnen und Patienten auf Basis der Anamnese ein bisschen genauer anguckt. Und das Belastungs-EKG, das ist nochmal so eine ganz eigene Diskussion. Ich persönlich bin ein großer Fan von Belastungs-EKG, weil man ja auch Trainingsempfehlungen ableiten kann. Man kann was über die Fitness sagen und solche Dinge. In der Diagnostik der koronaren Herzkrankheit, also wenn man die Hardliner-Kardiologen anspricht, dann ist es eben, also ist es schlechter als die bildgebenden Verfahren, weil man eben vielleicht Menschen gar nicht so ausbelasten kann, dass man EKG-Veränderungen aufgrund von Durchblutungsstörungen sehen kann. Ne? EKG-Veränderungen im Sinne von bestimmten Kurvenveränderungen in bestimmten, vielleicht auch Rhythmusstörungen, die da auslaufen. Deswegen ist es so wichtig, das Belastungs-EKG, wenn dann, so gut wie möglich zu machen und nicht zu sagen, okay, jetzt ist die Zeit um, sondern zu sagen, bist du wirklich ausgebelastet, lieber Patient, liebe Patientin. Ja. Ne? Und das deswegen ist das mit dem Belastungs-EKG immer so eine Sache. Und in orthopädischen Praxen ist das ja auch nicht selbstverständlich, dass das da ist. Ne? Das muss man eben auch nochmal sagen. So dass wir hier wirklich einen Algorithmus dahinter gelegt haben: Anamnese, Familienanamnese, Eigenanamnese, Sportanamnese, körperliche Untersuchung. Und dann geht es eben weiter. Sind da Hinweise, dass irgendwas Auffälliges ist? Wo muss er dann hin? Ne? Ja.
Okay. Ja, und außerhalb von diesen Vorsorgeuntersuchungen, ich hatte in eurer Leitlinie häufiger den Begriff FIT-Prinzip oder FIT, ja. FITT-Prinzip gelesen. Was ist das genau? Kannst du da vielleicht auch noch drauf eingehen?
Also wir haben auch reingeschrieben, dass natürlich genau diese sportmedizinische Vorsorgeuntersuchung genutzt werden kann für Trainingsempfehlungen. Das geht immer nach Neigung. Und dieses FIT-Prinzip ist eins, was so aus dem angloamerikanischen Raum kommt. Es gibt sogar Leute, die schreiben noch ein P hinten dran für Progression. Hm. Also FIT, das F steht für Frequenz, I steht für Intensität, T steht für Time, also Zeit, Dauer. Und T steht für Type, also Sportart. Und P, was manchmal eben gerne noch dazu genommen wird, das haben wir nicht in der Leitlinie drin stehen, aber das ist die Progression. Also wie empfehle ich, mit welcher Frequenz, mit welcher Intensität, welche Sportart, mit welcher Dauer? Und wie empfehle ich, dass jemand seine Bewegungsumfänge dann steigert oder seine Intensitäten steigert? Dafür steht das P. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Herangehensweise, weil sie die Empfehlungen für jemanden nicht nur sagt, jetzt treib mal Laufsport, sondern eben das sehr gut strukturiert. Du sagst, hier, das ist deine Herzfrequenz, bei der du das machst, 50-70% der maximalen Herzfrequenzreserve beispielsweise, ne, so und so oft pro Woche. Genau. Ne, und deswegen, das ist dieses Fit-Prinzip, ja. Doppel-T.
Können das dann quasi so FreizeitsportlerInnen auch selbstständig mit integrieren in ihr Training theoretisch, oder?
Theoretisch ja. Es ist aber so, dass wenn man das natürlich aus der sportmedizinischen Vorsorgeuntersuchung rauszieht, dann hat man natürlich genau den Anpack. Nehmen wir wirklich das Beispiel, dass jemand ein Belastungs-EKG gemacht hat. Manche Krankenkassen bezahlen das ja auch. Ne? Das ist satzungsgemäße Leistung. Das kann man auch auf der Homepage von unserer Fachgesellschaft nachlesen, welche Krankenkassen das sind. Techniker beispielsweise, ohne jetzt hier viel Werbung zu machen, aber die Techniker hat es maßgeblich vorangeschrieben.
Das hört man immer wieder auch bei anderen Sachen tatsächlich über die Techniker.
Ja. Und da ist eben auch in der höchsten Stufe das Belastungs-EKG mit dabei, beziehungsweise auch eine Leistungsdiagnostik mit dabei. Und da hat man natürlich sehr viel präziser die individuellen Empfehlungen als eben dieses klassische, deine maximale Herzfrequenz rechnerisch ist 220 minus Lebensalter und deine Ruheherzfrequenz ist das, um die Herzfrequenzreserve auszurechnen. Also es kann präziser einfach sein. Ja,
ja, okay. Ja, super spannend. Also das waren jetzt sehr tiefe Einblicke irgendwie in die Leitlinie, natürlich in auch das, was einfach wichtig ist, was, glaube ich, wenige tatsächlich auf dem Schirm haben, wenn sie einfach mal so Sport machen. Mich würde noch interessieren, wie generell das Thema vielleicht sportmedizinische Vorsorgeuntersuchungen vielleicht auch besser ins deutsche Gesundheitssystem integriert werden könnten, so aus deiner Sicht. Ich meine, du bist so nah am Thema dran. Ich wette, da kommt auch Frust auf, wenn man sich da beschäftigt.
Ja, ich habe schon tief eingeatmet. Ich weiß nicht, ob man das gehört hat. Vom Grundprinzip her ist es ja so, wie viele Leute machen in Deutschland überhaupt Sport? Also das ist das Erste, weshalb ich geatmet habe. Ob dazu die Vorsorgeuntersuchung wirklich beiträgt, mehr Menschen in die Bewegung reinzubringen, kann ich jetzt nicht ermessen. Es wäre auf jeden Fall gut, um die Leute gesund zu erhalten in der körperlichen Aktivität, ne, was sie auch immer machen. Was ich mir aber wünschen würde, definitiv, und das betrifft eben dann doch genau die LäuferInnen, die jetzt hier vielleicht zuhören, ich würde mir gerne bei großen Wettbewerben, ob das Marathon ist, ob das Halbmarathon ist oder solche Dinge, ne, weil da sind viele FreizeitsportlerInnen ja doch dabei, die vielleicht vorher nicht genau wissen, die einfach gesagt haben, okay, jetzt probiere ich mal einen 5-Kilometer-Lauf, einen 10-Kilometer-Lauf oder ich starte mal mit einem Mini-Triathlon oder wie auch immer. Ja. Und da wäre es natürlich super, wenn Veranstalter ihnen das fordern würden, dass eben so eine Vorsorgeuntersuchung auch vorgelegt wird. Das wird die nicht erfreuen, weil das eben nicht Teil des gesetzlichen Kataloges ist, erstmal außer eben diesen ausgewählten Untersuchungen, da, was wir eben schon gesagt haben bei Krankenkassen. Vom Grundprinzip her, glaube ich, würde das vielleicht den einen oder anderen, wenn auch seltenen, aber fatalen Fall im Laufen, beim Laufen dann oder bei Laufwettbewerben, und die sind einfach mit die Größten, ja, wird es vielleicht auch verhindern, ja.
Ja, nee, da muss ich auf jeden Fall dir recht geben. Ich finde es wichtig, dass du das an der Stelle ansprichst, weil da muss ich auch an der Stelle mal Social Media ein bisschen rügen. Aber man sieht auch vermehrt, so habe ich den Eindruck in letzter Zeit, auch Videos von vielleicht Fitness-InfluencerInnen, die aber vorher mit dem Laufen eigentlich nichts am Hut hatten, die dann in sehr kurzer Zeit auf einmal an zum Beispiel einem Halbmarathon teilnehmen möchten, die sehr wenig trainiert haben vorher und das einfach mal so machen, so ein bisschen, wie du es gerade gesagt hast, dass es dann quasi, ohne sich groß Gedanken zu machen, direkt an Wettkämpfe geht, die sehr fordernd sind. Ja. Und ja, da wäre natürlich an so einer Stelle super, wenn es nochmal so ein kleines Eingreifen gäbe von seitens natürlich der Veranstalterin.
Ja. Und ich sag mal, es geht ja nicht nur vielleicht jetzt tatsächlich um das Verhindern des fatalen Falls. Das hat man ja schon gesagt, wie selten das zum Glück ist. Es geht aber vielleicht auch um eine adäquate Vorbereitung. Also wie kann ich mich gut vorbereiten über die Ernährung, über welchen Zeitfaktor auch, ne? Also von heute auf morgen zum Marathon wird keiner kommen mehr. Und das ist ja manchmal eben gerade so, wir hatten eben die 35 als Grenze. Es gibt ja noch so andere Krisen und hormonelle Herausforderungen im Leben von Männern und Frauen, wie Wechseljahre und solche Dinge, wo man vielleicht so das Gefühl hat, okay, jetzt muss ich mir nochmal zeigen, was ich so alles so kann und drauf habe. Und das ist, glaube ich, eben nochmal wichtig, da zu sagen, liebe Leute, nutzt die Vorsorge und nutzt die normalen Gesundheitsuntersuchungen. Und wenn ihr das ausleben wollt durch sportliche Aktivitäten, dann bitte doch die sportmedizinische Vorsorgeuntersuchung nutzen.
Ja. Ja, ich finde es super, dass wir da ein bisschen Awareness heute dem Thema schenken konnten und hoffen natürlich, dass Leute da draußen ein bisschen sensibilisierter sind nach unserer Folge. Freut mich auf jeden Fall sehr, dass du heute wieder hier am Start warst als unsere wiederkehrende Gästin und deine Expertise mit uns geteilt hast. Ich lerne immer ganz viel in unseren Gesprächen und ja, ich hoffe natürlich, unseren HörerInnen geht's genauso. Deshalb danke für deine Zeit heute.
Ach, ich danke auch. Und die Vorbereitung bringt mich auch immer auf den aktuellen Stand. Also ich empfinde das auch immer sehr angenehm und vielen Dank für die Einladung.
Ja, sehr, sehr gerne. Immer wieder. Das war ein jetzt sehr komplexes Thema, würde ich sagen. Hast du da vielleicht noch irgendwelche Anlaufstellen für unsere HörerInnen? Ich meine natürlich die Leitlinie und so, das können wir sehr gerne verlinken. Aber sag doch gerne mal, falls dir noch was einfällt.
Also ich habe tatsächlich ja schon angesprochen, mal auf der Homepage der DGSP zu gucken, dass wir das verlinken. Die Leitlinie ist im Moment noch in dieser sehr akademischen Form, die wird es auch noch als Kurzversion geben. Und was wir jetzt auch gerade frisch rübergegeben haben in diese so eine Gruppe, diese sozusagen, wo man immer die Leitlinien überall findet, auch noch die Untersuchungsbögen und Anamnesebögen. Da kann man ja auch mal als Laie oder als Laien drauf schauen und sagen, was nehme ich denn dafür mit? Wie hellhörig werde ich denn dabei tatsächlich? Und vielleicht auch mal in der Familie fragen, ob es vielleicht doch irgendein Risiko gab, worüber irgendwie nie groß gesprochen wurde.
Ja, prima. Also das, was wir alles angesprochen haben, verlinke ich auf jeden Fall in den Shownotes dieser Podcast-Folge. Also, liebe HörerInnen, schaut da gerne mal rein. Da findet ihr tatsächlich auch unsere aktuellen Rabatt- und Werbepartneraktionen. Da findet ihr unser Instagram. Da könnt ihr auch gerne mal vorbeischauen. Lasst uns da gerne ein Follow da, wenn ihr möchtet. Genauso natürlich auch hier auf Spotify oder Apple Podcast oder wo auch immer ihr uns hört. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder. Bleibt wie immer gesund und keep on running.